Das waren die ersten Begrüßungen der ersten Christen damals. Und mit diesem Gruß möchte ich euch auch begrüßen. Der Herr kommt. Wir freuen uns, dass wir diesen Sabbat mit euch verleben dürfen. Und wenn man dieses Wort hört, der Herr kommt, da gibt es viele Antworten darauf, wie man sich darauf vorbereitet. Wie bereitet ihr euch denn auf diese Wiederkunft Christi vor? Und wenn man Menschen fragt oder Geschwister fragt, dann bekommt man oft die Antwort, ich habe ein aktives Warten. Was bedeutet denn aktives Warten? Ich verstehe aktives Warten darunter, dass wir das, was wir von Gott bekommen haben, auch weitergeben. Dass wir das, was wir von ihm geschenkt bekommen haben, nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Geistliche Gaben. Dieser Glaubenspunkt 17 soll das heutige Thema sein. Ich werde keinen Monolog halten, sondern ich werde euch versuchen, in das Gespräch mit einzubinden. Aber bevor wir über dieses Thema sprechen, sollten wir mal hören, was dieser Glaubenspunkt 17 eigentlich beinhaltet. Geistliche Gaben und Dienste. Gott rüstet die Glieder seiner Gemeinde zu allen Zeiten mit geistlichen Gaben aus. Jedes Glied sollte die ihm verliehenen Gaben in liebevollem Dienst zum Nutzen der Gemeinde und den Mitmenschen einsetzen. Diese Gaben, die der Geist nach seinem Ermessen zuteilt, befähigt die Gläubigen zu allen Diensten, die die Gemeinde zur Erfüllung der von ihrem Gott gestellten Aufgaben braucht. Gemäß der Schrift gehört dazu Glaube, Heilung, Weissagung, Verkündigung, Lehre, Verwaltung, Versöhnung, Barmherzigkeit, selbstloser Dienst und Nächstenliebe, damit anderen geholfen wird und sie ermutigt werden. Einige Glieder werden von Gott berufen, vom Heiligen Geist ausgerüstet und von der Gemeinde anerkannt für den Dienst als Seelsorger, Evangelist, Leiter oder Lehrer. Sie werden besonders gebraucht, die Glieder der Gemeinde für den Dienst auszubilden, die Gemeinde zur geistlichen Reife zu führen, sowie die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis Gottes zu fördern. Soweit dieser Glaubenspunkt. Und wenn man die Bibel studiert, dann stellt man fest, dass es über 20 Gaben gibt, geistliche Gaben, die Gott gegeben hat, geschenkt bekommen. Wir haben sie geschenkt bekommen. Und der Rahmen wäre zu klein, über dieses Thema konkret zu sprechen, jede einzelne Gabe anzusprechen, beziehungsweise die praktische Anwendung deutlich zu machen. Wichtig wäre es auch, über Talente, die jeder Mensch bekommen hat, und geistliche Gaben zu unterscheiden, was der Unterschied ist. Und ich denke, es wäre sinnvoll, wenn die Gemeinde Bamberg mittelfristig diesen Punkt geistliche Gaben doch angehen würde, weil es ist ein großer Segen, den Gott uns gegeben hat. Jetzt eine Frage, wer von euch kennt denn seine geistlichen Gaben? Wer von euch kennt seine geistlichen Gaben? Eine, ganz verhalten. Ich weiß nicht, wie viele Glieder ihr seid. Ich schätze 100. Eine einzige kennt ihre geistliche Gaben von 100? Ich hatte vor kurzer Zeit eine Jugendstunde über dieses Thema. Wir haben es in drei Einheiten gemacht. Und ich bin erstaunt, wie viele junge Menschen, wie viele Gaben bekommen haben, die versteckt sind, die man nicht anwendet Und darum ist es mein Wunsch an euch, beschäftigt euch mit diesem Thema. Es ist ein großer Segen darauf und ich werde dann im Laufe der Predigt auch noch eingehen darauf. Ich möchte das zusammenfassen in drei Sätzen. Geistliche Gaben werden vom Heiligen Geist nach seinen Ermessen an wiedergeborene Christen verliehen, welche eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Der zweite, geistliche Gaben befähigen Gläubige zum Dienst am Leib Jesu und der Erfüllung der von Gott gegebenen Aufgaben. Gott beruft nicht Begabte, sondern er begabt Berufene. Jeder, der berufen ist, in die Nachfolge Christi zu treten, wird mindestens eine geistliche Gabe bekommen, die er vorher nicht hatte. Soweit die Theorie. Ich möchte es anhand von zwei Thesen und einem Gleichnis, was Jesus erzählt, versuchen deutlich zu machen. Die erste These lautet: Eine der Ursachen für mangelndes Wachstum, gefestigten Glauben und tragfähige Liebe in unseren Gemeinden besteht darin, dass geistliche Gaben nicht erkannt, nicht verstanden oder einfach ignoriert werden. Eine gewagte Behauptung. Kann man diese These in eine Antithese stützen? Kann man das? Wenn wir nicht wachsen, wenn wir nicht tragfähige Liebe in den Gemeinden haben, kennen wir unsere geistlichen Gaben nicht. Ich habe euch einen Satz unterschlagen in diesen 17 Glaubenspunkten oder in den 17. Glaubenspunkt. Und er heißt, der letzte Satz, wenn die Gemeindeglieder diese geistlichen Gaben als treue Haushalte der vielfältigen Gnade Gottes einsetzten, bleibt die Gemeinde vor dem zerstörerischen Einfluss falscher Lehre bewahrt. Sie wird der in von Gott vorgesehener Weise wachsen und in Glaube und Liebe gefestigt werden. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte, die wir da oder die festgelegt wurden und die alle Adventisten bejahen in Bezug auf diese geistliche Gaben. Eine Frage. Ist die Gemeinde Bamberg eine charismatische Gemeinde? Nein? Ist die Gemeinde Bamberg eine charismatische Gemeinde? Ja oder nein? Bitte? Ist eine harte Frage. Es gibt nur eine Antwort, zwei, entweder ja oder nein. Oh, das ist gut. Wir sollten vielleicht definieren, was charismatisch bedeutet. Begriffserklärung. Im Neuen Testament ist im Singular die Rede von Charisma und im Plural von Charismata. Und das griechische Wort für Charisma wird von dem Wort für Gnade, Charis, abgeleitet und mit dem griechischen Wort für Freude, Chara, verwandt. Es bedeutet also, geistliche Gaben sind Gnadengaben, sind Geschenke, sind Wohltaten, die Gott der Gemeinde gibt, damit die Glieder der Gemeinde Freude und Autorität in ihrem Dienst für Christus haben und bereit sind, diese Gaben auch einzusetzen. Genau wie Nahrung, Wasser, Sonnenschein für ein Leben notwendig ist, so sind auch die Gaben des Geistes, und das ist besonders wichtig in Verbindung mit Jesus Christus, wichtig für unser geistliches Leben in der Gemeinde beziehungsweise auch außerhalb in unseren Familien. Und sie sind unverzichtbar für eine Gemeinde, die ihren Auftrag nachkommen möchte. Jesus und diese geistlichen Gaben, möchte ich mal so sagen, ist das Lebenserhaltungssystem einer Gemeinde. Es ist natürlich schwierig, jetzt die Brücke zu schlagen. Ich überlasse es euch. Ist die Gemeinde Bamberg eine charismatische Gemeinde? Nochmal die Frage. Im richtigen Sinn verstanden. Und es ist ganz wichtig, es gibt leider viele, viele Unsicherheiten und Unklarheiten und Missverständnisse in Bezug auf diese charismatischen oder auf diese Geistesgaben. Einige sehen in diesen Gaben eine Heilung, eine Wunderheilung, die spontan vonstatten geht, aufgrund von Gebeten oder auch Aufrufen. Manche verbinden diese geistlichen Gaben auch mit Ekstase, mit Umfallen. Und andere reduzieren diese Gabe auf Sprechen und Beten und Singen in Zungen. Einseitige Vorstellungen machen uns innerhalb der Gemeinde sicherlich das Leben nicht einfach. Und scheinbar hat man nicht so richtig verstanden, was es bedeutet. Es gibt einige, die diese geistlichen Gaben vermissen und diese Wunderheilungen in unseren Reihen. Warum geschieht das eigentlich nicht? Auf der anderen Seite hat man Angst, sich da wirklich damit auseinanderzusetzen und die wahre Bedeutung von geistlichen Gaben oder Charisma zu studieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man diejenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben in Bezug auf ihre geistlichen Gaben, dass die sich nicht überheben möchten gegenüber den anderen. Es gibt geistliche Gaben, die von der Gemeinde besonders geschätzt werden und diese Inhaber dieser Gaben schauen vielleicht von oben herunter. Und das mag auch ein Punkt sein, woran wir uns einfach nicht trauen, dazu zu stehen und sagen, wir haben diese und jene Gaben von Gott bekommen und wir wollen sie zum Dienst für Gott und seine Gemeinde einsetzen. Die zweite These, die ich aufstellen möchte, sie lautet: Die geistlichen Gaben sind gegeben, um die Einheit der Gemeinde zu fördern. Das könnte ich natürlich die Frage stellen. Ich stelle sie nur rhetorisch. Gibt es Einheit in der Gemeinde Bamberg? Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 12. Und es ist ein Kapitel, wo Paulus auf diese geistlichen Gaben eingeht, über viele Gaben und ein Geist und wer diese Gaben gibt. Und im Kapitel 12, ab Vers 24, schreibt er hier: Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied wird herrlich gehalten, so erfreuen sich alle Glieder. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil. Das bedeutet also, jedes einzelne Glied der Gemeinde Bamberg ist ein Glied am Leib Christi. Und wenn wir dieses Kapitel 12 lesen, dann wird uns klar, dass wir uns einander brauchen. Keiner ist selbstständig und sagt, ich bin autark und ich brauche den anderen nicht, sondern wir sind aufeinander angewiesen. Einigkeit im Geist. Ich möchte einen Umkehrschluss mal bilden. Und der heißt, wo es in der Gemeinde Spaltungen, Auseinandersetzungen und Auseinanderleben gibt, liegt ein Missverständnis der geistlichen Gaben und ihrer Auswirkungen vor. Ob dieser Umkehrschluss legitim ist, ob das richtig ist, müsst ihr prüfen. Anhand des Wort Gottes, anhand unserer Prophetin und gegebenenfalls muss ich meine Meinung revidieren. Also ihr seid daran, um zu sagen, ist es wirklich so? Wo es in der Gemeinde zu Spaltungen, Auseinandersetzungen und Auseinanderleben kommt, liegt ein Missverhältnis oder ein Missverständnis der geistlichen Gaben und ihrer Auswirkungen vor. Prüft das bitte und korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind zum allgemeinen Nutzen da. Für die Gemeinde, nicht für mich selber. Wenn ich sage, ich habe jetzt die Gabe der Seelsorge vielleicht, dann werde ich meine Familie versorgen mit dieser Gabe. Aber Gott möchte, dass wir diese Gabe auch in der Gemeinde einsetzen. Und es gibt in jeder Gemeinde Geschwister, die diese Seelsorge dringendst benötigen. Wachstum miteinander, miteinander zu weinen und miteinander zu lachen. Jesus möchte, dass wir zusammen wachsen und dass jeder diese Gabe, die er von ihm bekommen hat, auch auslebt. Einigkeit im Glauben und Einigkeit in Jesus Christus. Paulus schreibt weiter in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, und da heißt es in Vers 1 bis 7, Luther überschreibt diese Passage mit Mahnung zur Einigkeit. So ermahne ich euch nun, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt, eure Berufung, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld und vertragt eine den anderen in Liebe. Und seid fleißig, zu erhalten die Einheit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch allen, in allen. An dem jeglichen aber unter euch ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Geistliche Gaben fördern die Einheit. So wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollten wir als Gemeinde auch eins sein. Auch in der Verschiedenheit unserer Persönlichkeiten. Gott möchte unsere Persönlichkeiten nicht verändern. Er möchte unseren Charakter verändern. Aber wir sind einmalig. Wir haben einen einmaligen Fingerabdruck. Und Gott hat uns so zu seinen Kindern gemacht und in diese Einheit gestellt, wenn wir sie annehmen. Jesus bezieht sich auch auf Dienst und Gaben. Und er hat ein Gleichnis, das möchte ich gerne mit euch lesen, den Jüngern erzählt. Und das finden wir in Matthäus 25. Es ist eine längere Passage, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und ich werde dann später auch noch darauf eingehen. Und zwar in Matthäus 25 ab Vers 14. Und da erzählt Jesus, gleich wie ein Mensch, der über Lande zog, rief seinen Knechte und vertraute ihm seine Habe an. Den einen gab er 5 Zentner Silber, den anderen 2, dem dritten einen, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit und zog hinweg. Alsbald ging er hin, der die 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit demselben und gewann auch 5 andere. Desgleichen der, die 2 Zentner empfangen hatte, gewann 2 andere.
Der aber, der einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seinen Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr, dieser Knecht, und hielt Rechenschaft mit ihm. Da trat hinzu, der die 5 Zentner empfangen hatte, und legte andere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit andere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der die 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe mit demselben 2 andere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du schneidest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich schneide, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine zu mir genommen mit Zinsen. Darum nehmt von ihnen den Zentner und gebt ihn denen, der die 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, der wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird ein Heulen und Zähneklappern sein. Ein hartes Gleichnis, was Jesus hier sagt oder erzählt. Haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Und Jesus sagt: Ich kenne dich nicht, geh weg von mir. Auf der anderen Seite sagt er: O du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Jesus berichtet von 3 Menschen, die etwas bekommen haben von ihm. 5, 2, 1 Gabe. Nach langer Zeit kommt der Herr wieder und will Rechenschaft haben von denen, was sie mit ihren Gaben getan haben. Es gibt die 2, die können viel vorweisen, aber was macht der, der nur 1 bekommen hat? Er versucht in einer langen Rede, ich bezeichne sie mal lang, im Gegensatz zu den anderen 2, sich zu rechtfertigen und zu sagen: Herr, du bist ein harter Mensch und ich hatte Angst vor dir und darum habe ich diese Gabe vergraben, damit du zumindest das bekommst, was du mir gegeben hast. Und dieser Mann wird bestraft, weil er diese Gabe vergraben hat. Dieses Gleichnis ist hart und brutal. Und man erlebt hier nicht die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die wir vor Augen haben, weil wenn ich die Gabe nicht einsetze, wird er sie von mir nehmen. Und wird mich hinterher fragen: Was hast du getan mit dem, was ich dir gegeben habe? Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um uns Angst zu machen. Er möchte, dass wir aufgerüttelt werden und darüber nachdenken, Was tun wir mit dem Vermächtnis, das du bei deiner Taufe bekommen hast? Bei deiner Taufe bekommst du mindestens, oder im Laufe der Zeit, mindestens eine geistliche Gabe, mindestens eine, die du für den Leib Jesu einsetzen darfst. Er konnte sie nicht zurückgeben, weil er sie vergraben hatte. Und er hat sich damit selber vergraben. Er hat sich damit selber ins Abseits gestellt, obwohl er für die Allgemeinheit wirken konnte. Die anderen haben 5, 2 und 1 Gabe erhalten. Aber das sind die anderen. In diesem Punkt geht es nicht um die anderen, sondern es geht um dich und um mich. Was machst du mit deiner Gabe, die Gott dir gegeben hat? Setzt du sie ein? Oder lässt du die anderen machen? Wir hatten heute in der Sabbatschule über Sabbat gesprochen und dass dies, der Sabbat eine Freude sein sollte. Habt ihr schon mal eure Gemeindeleiterin gefragt oder euren Gemeindeleiter, ob er oder sie immer Freude am Sabbat hat? Was tust du mit deinen Gaben? Unterstützt du deine Gemeinde und die Menschen, die ihr zu euren Führern und Leitern gewählt habt? Jesus steht vor der Tür. Was gibst du ihm? Maranatha. Der Herr steht vor der Tür. Was gibst du ihm zurück? Eine Königin geht ohne Begleitung eines Nachmittags spazieren. Und es fängt zu regnen an. Und sie hat keinen Schirm dabei. Und sie klopft an ein Bauernhaus und eine Bauersfrau macht auf. Und diese Frau wird nicht erkannt als Königin. Und sie bittet um einen Regenschirm. Und die Bauersfrau überlegt und sagt, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich gebe ihr den alten oder ich gebe ihr den neuen. Der alte hat zwar ein paar Löcher, aber ich kenne die Frau nicht. Ich werde ihr helfen und werde ihr den alten geben. Und die Königin ging weg, unerkannt. Und am nächsten Tag klopft es an der Tür des Bauernhauses und ein Mann in feinem Livree steht vor der Tür mit einem länglichen Päckchen und bedankt sich im Namen der Königin für diesen Regenschirm. Und die Bäuerin ist außer sich, bricht in Tränen aus und sagt, wenn ich gewusst hätte, dass das die Königin wäre, hätte ich ihr meinen besten Schirm gegeben. Fazit. Christus, der König des Universums, steht vor deiner Tür. Und wir sagen, Maranatha, der Herr kommt. Es ist eine Frage der Zeit, sicher. Aber es ist auch eine Frage der Einstellung, die ich habe zu ihm. Bin ich bereit und nutze ich die Zeit, die ich noch habe, um den Herrn zu dienen mit dem, was er mir geschenkt hat? Wenn Jesus vor deiner Herzenstür steht und anklopft, was gibst du ihm? Der Dienst für Christus und eine lebendige Beziehung mit ihm und diese geistlichen Gaben in dieser Kombination ist das Lebenserhaltungssystem der Gemeinde. Und wir werden Wunder erleben, positive Wunder natürlich, wenn wir uns das bewusst werden, welche reichliche Gaben Gott in euch hier in dieser Gemeinde gegeben hat. Gott beschenkt dich, damit du ihm praktisch dienen kannst. Was für einen Schatz hat Jesus dir anvertraut? Mit dieser Frage möchte ich euch in diese kommende Zeit entlassen, denk darüber nach, was Jesus dir aufs Herz legt, um für ihn zu dienen. Und geh dieses Thema geistliche Gaben mittelfristig an und ihr werdet Segen daraus erleben. So wie diese Jugendlichen, die völlig unbedarft an dieses Thema herangingen, erlebten, wie groß die Möglichkeiten und wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die Gott hat, Menschen zu begaben. Gott begabt Berufene. Bist du berufen für diese Gemeinde? Bist du berufen in die Nachfolge Jesu? Dann nutze die Zeit und die Gaben, die uns noch bleiben. Ich wünsche uns, dass wir diese Gaben entdecken und dass wir damit dienen und unserem Herrn, wenn er kommt, sagen, hier, Herr. Wir werden im Himmel erleben, wie viele Menschen aufgrund deines Zeugnisses und deiner Gaben in den Himmel gekommen sind und sagen, damals, weißt du noch damals, da hast du das und jenes für mich getan. Da hast du ein Ohr für mich gehabt oder ein Herz oder ein Auge oder einen Händedruck oder eine Umarmung, die ich gebraucht habe. Wir sind aufeinander angewiesen, um geistig zu wachsen. Und es macht Freude, für den Herrn zu dienen. Maranatha, der Herr kommt. Amen.